Ich darf Ihnen jetzt ein letztes Mal einen schönen Nachmittag wünschen. Freut mich, dass Sie hier sind, um den letzten Vortrag auf dem DevCamp bei uns zu hören. Mein Name ist Klaus Neuwirth. Ich bin Consultant bei Qubito und habe heute die, auch ob der späten Uhrzeit, etwas undankbare Aufgabe, Ihnen die technischen Details und etwas graue Theorie hinter Skalierbarkeit von SQL Azure näher zu bringen.
Ja, danke. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Pumm. Ich bin ebenfalls bei der Firma Qubito tätig und ich werde mir heute das Thema aus der Entwicklersicht ansehen, also den hoffentlich etwas interessanteren Teil von SQL Azure und der Suche nach den Grenzen der Performance, also aus der Entwicklersicht eher beleuchten. Danke.
Als kleinen Überblick, wie wir unseren Vortrag anlegen werden. Zuerst möchte ich noch einmal für alle, die vielleicht die früheren Vorträge heute aus diesem Track noch nicht gehört haben, etwas die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Azure betonen. Dann wird Martin etwas über Best Practices zur Programmierung mit SQL Azure erzählen. Dann haben wir uns ein Sample überlegt, wiederum eine Ticketanwendung, so wie Rainer im letzten Vortrag. Eine etwas andere Ticketanwendung, aber auch das wird Martin später noch berichten. Und dabei stoßen wir auf Probleme, die diesmal aber nicht in der Web-Role oder in der Worker-Role liegen, sondern einzig und allein auf der Datenbank. Wir besprechen dann Strategien, wie man diese Probleme verbessern kann. Performance-Tuning ist, denke ich, ein Schlagwort, das allen hier etwas sagt. Und Scale-Out, eben die berühmte Skalierbarkeit, die Hochskalierbarkeit von SQL Azure. Und am Schluss werden wir dann das dementsprechend skalierte Problem noch einmal betrachten. Unsere Applikation ist dann dementsprechend angepasst und wir werden hoffentlich eine Performance-Steigerung sehen können. Gut, der Hauptunterschied zwischen dem SQL Server und SQL Azure ist der, dass der SQL Server in einem Rechenzentrum steht und wenn man über einen SQL Server verfügt, muss man sich auch um die physische Administration kümmern. Es geht darum, die Tabellen auf bestimmte Filegroups auszulagern, den Server zu warten, bei Performance-Problemen die Engpässe zu identifizieren. Liegt es an der CPU, liegt es am Arbeitsspeicher, liegt es am I/O? Außerdem, bei SQL Azure hingegen hat man keine Möglichkeit, irgendeine physische Einstellung vorzunehmen. Microsoft verteilt die Datenbanken in einem Microsoft-Rechenzentrum über mehrere physische Server und der Endbenutzer erhält keinerlei Informationen darüber, auf welchem Server welche Datenbank läuft. Sie werden lediglich zu einem logischen SQL Azure Server zusammengefasst. Das klingt vielleicht wie ein Nachteil, es ist aber auch ein großer Vorteil, da die physische Administration von Microsoft hochprofessionell durchgeführt wird. Und Dinge wie eben Hardware-Konfiguration oder auch Backups kein Thema mehr sind. Man braucht keine Ressourcen mehr damit dazu einsetzen und weder Personal noch Hardware anschaffen. Allerdings hat man dafür auch einen Preis zu bezahlen. SQL Azure verwendet genauso wie der SQL Server Transact SQL, jedoch mit gewissen Einschränkungen. So sind alle Befehle, die sich auf die physische Administration beziehen, selbstverständlich in SQL Azure nicht verfügbar. Außerdem ist momentan keine Unterstützung für Common Language Runtimes vorhanden und es ist nicht möglich, Abfragen über mehrere Datenbanken oder Server zu verteilen. Das liegt eben auch wieder daran, dass ja die Datenbanken physisch auf unterschiedlichen Servern liegen können. Dafür erhält man jedoch einen weiteren Bonus, nämlich automatische Hochverfügbarkeit. Microsoft repliziert automatisch über drei Instanzen. Das bedeutet, man hat eine primäre Instanz, auf der alle Schreib- und Lesevorgänge stattfinden und im Hintergrund wird auf zwei weitere Instanzen repliziert. Falls nun ein Fehler auftritt in der primären Instanz, wird seitens Microsoft automatisch die Datenbank auf die sekundäre oder die tertiäre Instanz umgeschaltet. Das führt dann selbstverständlich zu einem Verbindungsabbruch. Und da kommen wir schon zu einem sehr wichtigen Thema. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man SQL Azure verwendet und etwas dafür programmiert, programmiert man gegen einen Cluster. Es kann eben, falls der Cluster umschaltet, zu einem Verbindungsabbruch kommen. Es kann selbstverständlich auch zu Netzwerkfehlern kommen bei der Verbindung. Timeouts wären ebenfalls eine physische Einstellung, die dem Benutzer nicht in die Hand gelegt wird. Es ist also nicht möglich, die von Microsoft vorgegebenen Timeout-Zeiten für Verbindungen zu ändern. Ein weiterer Punkt ist das Throttling. Es liegen die Datenbanken mehrerer Benutzer auf einem Server. Deswegen kann es auch passieren, wenn nun einer der Benutzer auf seiner Datenbank eine besonders hohe CPU-lastige, speicherlastige Abfrage fährt, dass er damit die Datenbanken der anderen Benutzer beeinträchtigen würde. Damit dies nicht geschieht, wird Microsoft in so einem Fall die Verbindung abbrechen und keine neuen Verbindungen zur Datenbank zulassen. Man spricht dann davon, dass dieser Throttling Threshold, also die Grenze, bis zu der die Auslastung noch im grünen Bereich liegt, überschritten wird. Dann ist die Datenbank nicht mehr verfügbar. Das muss auch bei der Programmierung dementsprechend berücksichtigt werden. Martin hat hoffentlich gut aufgepasst bei den Best Practices und wird die für den SQL Server noch einmal wiederholen und auch auf eventuelle Unterschiede zu SQL Azure genau eingehen. Genau. Bitte sehr.
Danke sehr. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Best Practices für den SQL Server, aber auch für SQL Azure. Ich gehe mal davon aus, dass hier lauter erfahrene Programmierer oder sich auch erfahrene Programmierer im Publikum befinden. Deshalb hoffe ich, dass es hierbei schon zu Gelernten, dass ich hier bereits Gelerntes nur wiederhole und diese Best Practices in der Praxis schon verwendet werden. Somit zum ersten Best Practice, das Batching. Beim Batching fasst man mehrere Abfragen zu einer, zum Beispiel zu einer Stored Procedure zusammen. Falls man diese Abfragen gemeinsam ausführen will, verwendet man die Stored Procedure. Das bringt einen Vorteil bei den wenigen Roundtrips zum Server. Das bedeutet, es muss nur einmal eine Verbindung geöffnet werden, ein Login durchgeführt werden und nur einmal die Abfrage ausgeführt werden, um dann diese Abfragen auszuführen. Ein weiterer Punkt ist Bulk Loading. Bulk Loading bedeutet, man spielt Daten in die Datenbank, ohne zum Beispiel Insert Statements zu verwenden. Dabei bedient man sich bereits bekannten Tools, wie zum Beispiel das Bulk Copy Tool oder SQL Server Integration Services, um die Beladung zu steuern. Das dritte Best Practice, die sind Prepared Statements, die auch sehr häufig eingesetzt werden. Dabei bereitet man die Abfragen vor und parametrisiert sie. Und im Anschluss kann der SQL Server oder auch in weiterer Folge SQL Azure die Abfragen kompilieren, im Cache halten und für weitere Abfragen bereits die kompilierte Abfrage verwenden. Dabei ist es sehr wichtig, dass man alle Parameter angibt und, wie auch öfters vergessen wird, auch die Parameterlängen angibt. Es ist ein Unterschied, ob erst zur Laufzeit bekannt wird, wie lang der Parameter ist, und somit muss in weiterer Folge der SQL Server erneut wieder die Abfrage kompilieren und somit kann es zu einem Cache-Bloat, also dem Überfüllen des Caches vom SQL Server kommen und somit die Abfragen wieder langsamer werden. Nun zu den Best Practices, die besonders bei SQL Azure zum Tragen kommen. Das Connection Pooling, dabei wird zum Beispiel vom .NET Framework ein Pool von Connections gehalten und diese Connections werden nicht geschlossen. Das bedeutet, das .NET Framework hält offene Verbindungen, da zum Beispiel bei SQL Azure die Verbindung von der eigenen Anwendung, die Entfernung von der eigenen Anwendung zum SQL Server durchaus sehr lang sein kann und über das Internet erfolgt. Das heißt, es können sehr hohe Latenzzeiten aufkommen, um die Verbindung jeweils wiederherzustellen. Somit werden vom .NET Framework die offenen Verbindungen verwaltet und diese Verbindungen wiederverwendet, ohne dass ein Reconnect oder ein neuer Login und sonstige Verwaltungsmaßnahmen für die Connection ermöglicht werden. Dabei ist es sehr wichtig, dass man die Verbindungen sofort wieder freigibt, wenn man sie einmal verwendet hat. Dabei kann das .NET Framework schnell die Verbindung wiederverwenden. Ein weiteres wichtiges Best Practice, wie wir bereits gehört haben, kann die Verbindung zum SQL Azure Server abbrechen. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Netzwerkfehler oder auch, wie wir bereits gehört haben, durch das Throttling. Dabei ist es wichtig, eine Logik in die Applikation einzubauen, welche die Verbindung automatisch wiederherstellt und die Abfrage wiederholt. So, hier sehen wir noch das Code-Snippet für Connection Pooling im .NET Framework. Am besten man verwendet einen Using-Block und umschließt die Connection damit. Das Using wird hoffentlich allen bekannt sein. Es bewirkt, dass am Ende dieses Blocks die Verbindung automatisch wieder freigegeben wird und umschließt dabei alle Möglichkeiten des Verlassen des Blocks, zum Beispiel durch Exceptions oder durch den normalen Ablauf. So, nun kommen wir zu unserem Sample. Einen Moment. Bei unserem Sample handelt es sich um das berühmte Beispiel, wie heute schon öfters erwähnt, einem Ticketsystem, bei dem man eben eine hohe Last auf die Datenbank loslässt. In diesem Falle ist natürlich nicht die Webanwendung das Problem, sondern die Datenbank, um diese Skalierung auch zu zeigen. Die Architektur des Samples ist wie folgt. Hier auf der linken Seite befindet sich eine Silverlight-Anwendung, die natürlich, wie wir alle wissen, im Internetbrowser des Clients läuft und mit der Windows Azure Role über einen Webservice kommunizieren kann. Dieser Webservice verwendet eine spezielle SQL Azure Connection, auf die ich kurz dann im Code eingehen werde. Diese SQL Azure Connection wird geöffnet und eine Stored Procedure mit dem Namen AddOrder aufgerufen. Diese erstellt einen Eintrag in der Datenbank und generiert noch dazu etwas Last, um die Datenbank zu belasten und sie zum Einsturz zu bringen. Jetzt werde ich kurz in den Code eingehen. So. Schalten wir da um. So, wir sehen hier den Aufbau der Solution, wie ich sie vorbereitet habe. Wie bereits erwähnt, gibt es ein Silverlight-Projekt, ein Cloud-Projekt und diese besagte Web-Role, welche hier unten diesen Web-Service hat. Der Web-Service verwendet diese Klasse DB-Access, um auf die Datenbank zuzugreifen und die Abfrage abzuschicken. Diese Anwendung ist noch nicht vervollständigt. Es fehlt noch der Aufruf der Procedure. Wie wir heute schon gelernt haben, also vor circa 5 Minuten, müssen wir hier Connection Pooling direkt implementieren. Dies geschieht, wie wir bereits gehört haben, mit einem Using-Block, den wir hier verwenden werden. Wir erstellen uns eine Connection mit der Methode getConnection, auf die ich danach kurz eingehen werde und jetzt noch kurz verstecken werde. Diese Connection wird natürlich geöffnet und die Abfrage ausgeführt. Die Ausführung der Abfrage wäre ein zu großer Block zum Programmieren, deshalb habe ich sie kurz vorbereitet. Aber was hier gemacht wird, ist ein Command angelegt. Diesem Command wird der Name der Stored Procedure übergeben und eine Parameter, die ID des Tickets übergeben. Zum Schluss muss dieser Command noch ausgeführt werden und dieses geschieht mit dem Befehl execute command und wir geben den addOrder command hier mit. Die Verbindung muss hier nicht geschlossen werden, sie wird automatisch beim Verlassen des Blocks geschlossen. Somit ist die Anwendung eigentlich fertig und kann in die Cloud deployed werden. Dieses, wie wir bereits heute öfters gehört haben, dauert das Deployment der Anwendung ca. 10 Minuten oder eine unbestimmte Zeit. Deshalb haben wir diese schon vorbereitet und werden nun diese Anwendung live sehen. Das ist unsere super Ticket-Anwendung mit dem Namen Dream Ticket. Der Slogan lautet, keine Wahl, keine Qual. Das bedeutet, man kann das Ticket nicht direkt auswählen, sondern man bekommt ein Ticket zugeteilt. Man kann es natürlich beeinflussen, wenn man ganz fest an das gewünschte Ticket denkt, aber ob das funktioniert, ist natürlich Willenskraft. Und das kann man nicht definieren. Okay, wir versuchen das Ganze, jetzt decken wir ganz alle ganz fest an ein Ticket, welches wir haben wollen. Okay, es hat funktioniert. Wir haben ein Ticket bestellt. Wir können auch jetzt auf diese Art versuchen, unseren SQL Azure Server in die Knie zu zwingen. Aber dies funktioniert leider nicht. Der SQL Azure Server skaliert zwar nicht selbst, aber mit dieser Logik, also mit dieser Anzahl der Requests, kann er locker umgehen. Deshalb haben wir aus diesem Grund einen kleinen Stresstest implementiert und werden jetzt einmal, ich hoffe, man kann es circa sehen, 2000 Tickets bestellen und diesen Test starten. Dieser wird jetzt leider eine Zeit dauern, da durch diese Prozedur eine sehr große Last auf dem Server produziert wird. Wir können da mal versuchen, die Datenbank abzufragen. Okay, wir schaffen es natürlich jetzt live nicht zu sehen, dass die Datenbank in die Knie geht. Deshalb habe ich einen Screenshot gemacht von der Fehlermeldung, die man normalerweise bekommt. Das ist die Fehlermeldung, weil sie ein bisschen größer, wenn das funktioniert. Die Fehlermeldung lautet, the service is currently busy. Retry the request after 10 seconds. Das heißt also, man sollte den Request bitte in 10 Sekunden wieder versuchen. Das ist natürlich kein angemessenes Verhalten für eine Anwendung, welche zum Beispiel Tickets bestellen kann. Deshalb muss man hier Abhilfe schaffen. Wie man hier Abhilfe schafft, wird uns jetzt Klaus kurz in der Theorie erläutern und nachher werden wir das Sample in Praxis noch umsetzen. Genau, ich schalte wieder um.
Okay. Gut, Performance-Optimierung. Wir haben jetzt alle Best Practices befolgt, trotzdem läuft die Applikation nicht so schnell, wie wir das wünschen. Was tut man also gegen langsame Abfragen? In diesem Fall, aufgrund der außergewöhnlichen Ticketbestellvariante, wird eine dementsprechende Berechnungslast auf dem Server erzeugt, die wir simulieren bei der getOrders.procedure eine mäßige CPU-Last auf dem Server. SQL Azure ist im Vergleich zu Windows Azure nicht in mehreren Instanzgrößen verfügbar. Es gibt lediglich eine Instanzgröße. Wenn man mehr möchte, kann man nur mehrere Datenbanken bestellen, aber keine größeren Datenbanken, keine leistungsstärkeren. So, wenn jetzt diese Last das Vermögen unserer Datenbank übersteigt, dann der erste Ansatz wäre Upgrading. Man kann bei allen neueren Systemen Hot Add von CPU und Speicher durchführen oder schlicht und einfach auf einen größeren Server wechseln. Eine andere Möglichkeit wäre, die Abfragen zu optimieren, Indizes erstellen oder Indizes zu warten, falls die Fragmentierung auftritt. Das sind Standardansätze, um wenig performante Abfragen zu verbessern und Datenbankleistung zu erhöhen. Das nennt man Scale-up, da auf einem bestehenden System bei bestehender Anwendungslogik lediglich die Kapazität erhöht wird bzw. die Last verringert wird. Jetzt sehen wir uns an, welche dieser Möglichkeiten auf SQL Azure verfügbar sind. Bei den ersten beiden Punkten, das Upgrading, das sind beides physische Administrationsthemen und sie sind, wie gesagt, auf SQL Azure nicht verfügbar. Die Abfragen kann man selbstverständlich optimieren, aber das Warten und das Erstellen von Indizes ist wieder ein Thema, das teilweise in die physische Administration hineingreift. So ist es zum Beispiel kaum möglich, den Fragmentierungsstatus eines Indexes abzurufen. Das sind zwar Funktionalitäten, die im Laufe der Zeit bestimmt nachgeliefert werden, aber momentan ist es nicht möglich. Also ist der normale Ansatz einer Performanceverbesserung, das Scale-up, bei Azure kaum praktikabel. Also müssen wir zu einem sogenannten Scale-out schreiten. Scale-out bedeutet, die Last auf einem Server auf mehrere Datenbanken zu verteilen, die sich somit die Arbeit teilen und in Summe schneller sind. Hier gibt es zwei Strategien im Wesentlichen. Entweder man spiegelt die Datenbank und verteilt die Abfragen oder man partitioniert die Datenbank. Da bei Azure auch festgelegt werden muss, dass Datenbanken eine bestimmte Maximalgröße nicht überschreiten können, ist mit einem Spiegeln sehr schnell eine natürliche Grenze erreicht, die nicht überschritten werden kann. Deshalb kümmern wir uns hier um Partitionierung. Dabei gibt es wiederum zwei Typen. Zum einen die vertikale Partitionierung. Das ist, man spricht von vertikaler Partitionierung, wenn man bei einer Tabelle, die viele Spalten enthält, die weniger verwendeten Spalten in andere Datenbanken auslagert. Denkbar hier wäre zum Beispiel eine Kundenstammtabelle. Jeder Kunde hat eine primäre Adresse. Diese wird oft verwendet, aber zweite oder dritte Adressen werden nur in Ausnahmefällen abgefragt. Die verteilten Spalten werden über die Indizes miteinander identifiziert. Wie bereits gesagt, gibt es in SQL Azure jedoch keine Möglichkeit, Cross-Database-Abfragen zu schreiben. Das bedeutet, man muss entweder einen Access-Layer programmieren, der die dementsprechenden Daten liefert, oder die Applikation selbst holt sich aus jeder einzelnen Datenbank die Zeilen, die sie braucht, und fügt sie dann zusammen. Die zweite Art der Partitionierung wäre die horizontale Partitionierung. Hierbei werden die Zeilen einer Tabelle auf mehrere Tabellen aufgeteilt und optimalerweise diese Tabellen dann in unterschiedlichen Datenbanken platziert. Wie man jedoch diese Zeilen verteilt, das ist sehr wesentlich. Die Wahl der Partitionierungsfunktion ist hier ausschlaggebend. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel, wenn man ein großes Unternehmen hat mit weltweit mehreren Niederlassungen, dann hat man bestimmt Rechenzentren an jeder Niederlassung. Die Rechenzentren selbst stellen hierbei die Daten für ihre eigenen Benutzer zur Verfügung, da verhältnismäßig selten Daten aus anderen Rechenzentren abgefragt werden. Dann wäre also die geografische Location ein guter Partitionierungsschlüssel. Optimalerweise möchte man ein Sharding erreichen, dass die gesamte Datenbank, nicht nur einzelne Tabellen, in mehrere Splitter zerteilt werden. Die sollten allerdings möglichst wenig miteinander zu tun haben, da eben Abfragen über mehrere Server oder mehrere Datenbanken die Performance wieder drücken können. Gut, in welchen Szenarien ist überhaupt an Scaling zu denken? In einem typischen High-Performance-Szenario stößt man mit Scale-Up sowieso innerhalb kurzer Zeit an die Grenzen, da einfach Rechenleistung nicht beliebig hoch verfügbar ist. Zwar wird typischerweise vorher eine budgetäre Grenze erreicht sein, aber es gibt auch einfach eine absolute Grenze. In so einem Fall ist dann Scaling Out unabdingbar. Was aber für Azure viel interessanter ist, wäre ein typisches Peak-of-Peak-Szenario, wie es eben auch bei Ticket-Anwendungen oft auftritt. Wenn man auf der Datenbank eine gewisse Grundlast hat, die selten übertroffen wird und nur zu bestimmten regelmäßig oder unregelmäßig auftretenden Zeitpunkten diese Last massiv übersteigt, dann gerät man in einen gewissen Notstand. Was soll man tun? Soll man die Ressourcen zur Verfügung stellen, diesen hohen Peak problemlos berechnen zu können? Dann liegen aber die Ressourcen während der restlichen Zeit brach. Andererseits kann man sich oft die Kundenunzufriedenheit nicht leisten, wenn man zu Peak-Auslastungen die dementsprechende Leistung nicht bringt. Das ist eben umso schlimmer, je unregelmäßiger es auftritt. Hier hilft SQL Azure. Mit der Pay-as-you-go-Politik ist es möglich, wenn man predictable Peaks hat, also wenn man vorhersagen kann, wann besonders hohe Lasten auftreten, können rechtzeitig neue Datenbanken in Betrieb genommen werden. Die Applikation kann eingestellt werden, dass die Last auf diese Datenbanken verteilt wird. Und wenn die Belastung wieder sinkt, kann man die Daten zusammensammeln in eine zentrale Datenbank und die zusätzlichen Datenbanken wieder abschalten. Man zahlt dann einzig und allein für die verwendete Zeit und für die Datenbanken. Bei SQL Azure und der Preispolitik wurde das schon erwähnt. Es schadet nicht, das zu wiederholen. Es kostet circa momentan ein Gigabyte Datenbank pro Monat in etwa 7 Euro. Die Datenbankgrößen gehen von 1 Gigabyte bis 50 Gigabyte. Wenn man jetzt die Datenbank nur einen Tag im Monat verwendet, zahlt man dementsprechend nur für diesen einen Tag, also dann eben ein 1/30. Ja. Das macht SQL Azure sehr flexibel in diesem Bereich. Gut. Jetzt wollen wir uns ansehen, wie unser Ticketsystem funktioniert, wenn wir die Datenbanklast auf mehrere Datenbanken aufteilen.
Danke. Hierbei werden wir, wie wir auf dieser Grafik sehen, werden wir zwei zusätzliche Datenbanken anlegen und keine Partitionierung verwenden, sondern eine Synchronisation verwenden. Das heißt, wir spiegeln die Daten auf allen Datenbanken. Somit muss zu Beginn die Stammdaten, also die, welche Tickets sind verfügbar, muss auf allen Datenbanken verfügbar sein und am Ende der Hochlast werden alle Bestellungen in die eigentlich Masterdatenbank wieder zurücksynchronisiert und die zusätzlichen Datenbanken können also wieder gelöscht werden. Dieses werden wir jetzt live umsetzen, um zu sehen, wie schnell und einfach das mit SQL Azure möglich ist. Hier sehen wir noch kurz unsere Anwendung. Also für den Testlauf vorhin, um das Ergebnis zu sehen, haben wir 104 Sekunden benötigt auf einer Datenbank, um diese 2000 Tickets einzufügen. Um eine neue SQL Azure Datenbank anzulegen, gehen wir in das SQL Azure Portal und in unser eigenes Projekt, wo wir zu unserem logischen Server, also die Zusammenfassung aller Datenbanken, direkt gelangen. Durch das langsame Internet wird dies natürlich eher verzögert. Hier sehen wir unsere Datenbank, die Ausgangsdatenbank, die DevCamp Ticket 1, derzeitige Größe 272 Kilobyte. Und gestern habe ich natürlich schon eine Datenbank angelegt. Diese ist derzeit noch leer. Und jetzt werden wir noch die dritte Datenbank dazu anlegen. Dazu gehen wir auf Create Database und legen die zusätzliche Datenbank an und nennen sie DevCamp Ticket 3. Natürlich eine Web Edition mit 1 GB Maximalgröße.
Gut. Hierzu ist zu sagen, der Unterschied zwischen der Web und der Business Edition besteht momentan, also das sind zwei Größen, die in Datenbanken verfügbar sind. Für die Web Edition kann man Datenbanken mit Größen von 1 bis 5 GB in jeweils 1 GB Schritten erstellen. In der Business Edition kann man Datenbanken von 10 bis 50 GB erstellen in jeweils 10 GB Schritten. Der Unterschied ist momentan allein die Datenbankgröße. In Zukunft ist es aber denkbar, dass neue Funktionalitäten exklusiv für Business Edition Datenbanken freigeschaltet werden.
Okay. Der nächste Schritt ist die Einrichtung der Datenbanken, der zusätzlichen Datenbanken, da auch hier die Logins und auch die SOC Procedure verwendet werden. Dazu verbinden wir uns mit dem SQL Server Management Studio auf die zusätzliche Datenbank, hätten den anderen Benutzer. Bei der DevCamp Ticket 2 Datenbank habe ich das bereits erledigt, jedoch muss ich es bei der DevCamp Ticket 3 Datenbank noch nachziehen. Dazu habe ich ein kleines Skript vorbereitet, welches hier geöffnet wird. Das Skript legt also diesen User auf dieser Datenbank an und legt auch unsere gespeicherte Prozedur an, welche zum Einfügen der Daten verwendet wird. Fügen das ein. Also wie man sieht, verhält sich SQL Azure wie ein normaler SQL Server im Management Studio. Jetzt wurde diese Datenbank eingerichtet und wir müssen die Synchronisation zwischen diesen Datenbanken noch anlegen. Dazu gibt es im SQL Azure Labs die Community Technology Preview von dem SQL Azure Data Sync. Das ist ein Service von Microsoft, der angeboten wird, um mehrere SQL Azure Datenbanken miteinander zu synchronisieren. Aber man muss sich nicht darum kümmern, wo dieser Dienst läuft und wie dieser Dienst läuft. Er funktioniert einfach und man kann diese Datenbanken synchronisieren. Dazu werden wir eine neue Synchronisationsgruppe anlegen. Wir werden sie Dream Ticket nennen, so wie unsere Anwendung, und auf Next gehen. Es dauert einen Moment, bis dieses fertig ist. Somit wir verbinden uns auf unseren Server und wählen die Hub-Datenbank aus. Die Hub-Datenbank ist somit die quasi Master-Datenbank und enthält auch die Stammdaten und das Schema, welches auch auf die anderen Datenbanken kopiert werden muss. Nach dem Hinzufügen der Hub-Datenbank werden wir noch die beiden Member-Datenbanken hinzufügen, welche leer sind. Also diese enthalten die Tabellen noch nicht. Diese werden automatisch beim ersten Sync angelegt. Hat man dies erledigt, kann man auf Next gehen und die zu synchronisierenden Tabellen auswählen. Zum Beispiel, wir wählen unsere Ticket-Datenbank Tabelle auswählen, die Load-Test-Tabelle und auch die Order-Tabelle. Klick auf Finish, wird dieses Synchronisationsprofil angelegt. Ein weiteres Feature dieses SQL Azure Data Sync ist der Scheduler. Also man kann die Synchronisation automatisch einstellen, zum Beispiel jede Stunde oder jeden Tag laufen lassen. Dabei ist momentan die kleinste, größte, man kann es hier sehen, eine stündliche Synchronisation. Aber in der Vollversion werden auch kleinere Einheiten, wie zum Beispiel jede Minute, möglich sein. Das benötigen wir jetzt nicht. Wir synchronisieren einmalig mit einem Klick auf Sync Now und kommen zum Dashboard. Wie man sehen kann, ist es noch eine Community Technology Preview. Es funktioniert auch nicht immer. Es kommen auch hin und wieder Fehler vor und somit muss der Synchronisationsprozess erneut gestartet werden. Er dauert auch seine Zeit, da in dieser Community Technology Preview der Service auf einem Server in Nordamerika betrieben wird und somit dauert die Verbindungsherstellung alleine schon 10 Sekunden und für die Synchronisation muss dann ebenfalls noch Zeit kalkuliert werden. In dieser Zwischenzeit kann ich noch kurz die weiteren Synchronisationsmechanismen erwähnen. Diese sind neben dem SQL Azure Data Sync auch eine Synchronisation mit dem Microsoft Sync Framework. Dieses bietet in der neuen Version auch die Sync Provider für SQL Azure und somit kann auch eine Client, eine Desktop-Anwendung implementiert werden, mit der auch Daten zum Beispiel von einem SQL Server in eine SQL Azure Datenbank kopiert werden können. Sehen wir nach, ob der Sync bereits irgendwelchen Fortschritt zeigt. Nein, leider noch nicht. Also können wir zum nächsten Punkt schreiten, der Verteillogik. Die Requests müssen natürlich auch auf die verschiedenen Datenbanken verteilt werden. Dazu muss die Anwendung selbst umgeschrieben werden, um die Anfragen und die Abfragen auf die Datenbank zu verteilen. Deshalb habe ich diese GetConnection-Methode erstellt. Diese hat die Secret Logic leider schon entblößt sozusagen. Also die Logik ist, man verwendet die aktuelle Connection und beim nächsten Aufruf wird einfach die nächste Connection verwendet, bis man wieder zum ersten Connection zurückkehrt. Für bessere Anwendungen, sage ich mal, würde natürlich eine bessere Verteillogik, zum Beispiel eine manuelle Lastbalancierung notwendig sein, zum Beispiel wenn ein Connection Retry notwendig ist, dass eine andere Connection verwendet wird. Hier habe ich vorher natürlich vergessen, die Klasse SQL Azure Connection vorzustellen. Das ist eine spezielle Klasse von den Leuten von SQLcut.com. Diese ist eine quasi SQL Connection, welche eine Retry Policy definiert hat oder der definiert werden kann. Diese Retry Policy kann zum Beispiel definiert werden im Konstruktor mit 10 Retries und eine Zeitspanne zwischen den Retries mit 5 Sekunden. Das bedeutet, falls die Verbindung abbricht oder die Abfrage nicht durchläuft, wird 5 Sekunden gewartet und die Verbindung wiederhergestellt und die Abfrage automatisch wieder durchgeführt. So, mit viel Glück ist die Synchronisation jetzt abgeschlossen. Mal sehen. Nein, natürlich haben wir kein Glück. Klaus, hast du ein bisschen Input in der Zwischenzeit?
Okay, ja, selbstverständlich. Gerade bei der Synchronisation sieht man auch schon eine gravierende Schwierigkeit bei einem Scale-Out. Das Problem ist nämlich, dass nur Transaktions- oder Faktentabellen partitioniert werden, die dementsprechenden Stammtabellen in einer normalisierten Datenbank müssen repliziert werden. Da steckt natürlich dann ein durchaus gewaltiger Aufwand an Logik und auch an Anwendungsdesign dahinter. Es ist also sehr schwierig, typischerweise zumindest, bereits bestehende Applikationen, die nicht mit dem Gedanken einer Skalierbarkeit ursprünglich entwickelt wurden, skalierbar zu machen. Prinzipiell ist es natürlich einfach, Applikationen in die Cloud zu heben. Windows Azure unterstützt genauso das .NET Framework. SQL Azure verwendet einen zwar eingeschränkten TSQL-Satz. Die Einschränkungen beziehen sich aber hauptsächlich auf Themen, die für Datenbankadministratoren interessant sind. Der typische Entwickler wird davon eher wenig bemerken.
Okay. Danke für den Zwischeninput. Die Synchronisation ist auch schon abgeschlossen. Man kann hier eine kleine Auswertung sehen. Man sieht, für null Datensätze synchronisiert, werden schon alleine 10 Sekunden benötigt. Das ist natürlich die Zeit für den Verbindungsaufbau, aber sonst geht die Synchronisation sehr schnell. Und wir können nun zu unserem Sample wechseln. Gehen wieder in den Stresstest. Ich aktualisiere das mal, damit wir keine Timeouts bekommen. Gehe wieder in den Stresstest und versuche es noch einmal, die 2000 Abfragen auf 3 Datenbanken laufen zu lassen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt eine niedrigere Zeit rauskommt. Das ist natürlich nicht immer gegeben, da wenn viel Last auf den Azure-Servern liegen, man es auch als Benutzer direkt sehen kann. Also die Zeiten können hier sehr schwanken. Und jetzt können wir gespannt sein, ob es wirklich eine Verbesserung gebracht hat. Und ja, es hat eine Verbesserung gebracht. Diese Zahlen sagen natürlich nicht viel aus, deshalb habe ich eine kleine Auswertung gebastelt, mit der man diese Daten schön visualisieren kann. Also ich habe hier bereits Test-Results vorbereitet, natürlich echte Results, die habe ich nicht gefälscht. Die habe ich gestern am Abend ausprobiert. Diese ziehe ich mal hier in unsere kleine Auswertung rein. Und wir sehen natürlich hier unten sind die Sekunden, wie lange es benötigt. Der blaue Balken bedeutet in diesem Fall 5000 eingefügte Tickets. Und hier auf dem linken Rand sehen wir die Anzahl der Datenbanken. Und wir sehen es, mit einer Datenbank sehr lange gebraucht, mit 2 Datenbanken schon akzeptabel, aber mit 3 Datenbanken ein traumhaftes Ergebnis. Wir können es natürlich auch für 10.000 Requests versuchen und es ist natürlich ein ähnliches Ergebnis. Das bedeutet, diese Anwendung auf 3 Datenbanken skaliert sehr, sehr gut und man kann, wenn die Last vorbei ist, die Synchronisation wieder ausführen und die zusätzlichen Datenbanken löschen. Man hat somit die Anwendung leicht skaliert und kann auch kostensparend die Peaks abfangen.
Danke. Ja, die Anwendung hat man jetzt leicht skaliert. Das wäre jetzt natürlich eine heile Welt, in der wir uns aber nicht befinden. Unser Beispiel ist wirklich sehr simpel gestrickt. Wie der Rainer Stropek heute schon im vorigen Vortrag, ich weiß nicht, wer von Ihnen den gehört hat, erwähnt hat, muss man natürlich, wenn man auf Performance-Probleme trifft, in dem Fall haben wir ja unser Sample genauso programmiert, dass wir wussten, das Bottleneck ist die Datenbank und das Problem ist, dass dort die CPU-Auslastung zu hoch wird. Prinzipiell ist es natürlich der erste Ansatz, einmal eine grundlegende Performance-Analyse durchzuführen, bevor man eben dann zu weitere Schritte ergreift. Wie gesagt, ist es außerdem sehr wichtig, dass Skalierbarkeit bereits im Anwendungsdesign berücksichtigt wird. Man muss versuchen, die Anwendungen so zu schreiben, dass sie Datenpools verwenden, die sich gut unterteilen lassen und in einzelne Datenbanken auslagern lassen. Falls man nämlich zu viele Abfragen hat, die mehrere Datenbanken betreffen, dann verliert man die ganze Performance, die man dadurch gewinnt, dass man die Last auf die Datenbanken verteilt. Warum möchte man dann überhaupt SQL Azure verwenden? Gut, die Vorteile sind eben Hochverfügbarkeit und bekanntes Entwicklungsumfeld. TSQL wird unterstützt, auch die normalen Connections können übernommen werden und die hohe Datensicherheit, eben aufgrund der Replikation und der durch Microsoft automatisch durchgeführten Backups. Die gute Skalierbarkeit ist eben der Knackpunkt. Gute Skalierbarkeit mit SQL Azure meint nicht, dass SQL Azure automatisch skaliert oder besonders gute Tools zur Skalierung zur Verfügung stellt. Es bedeutet lediglich, dass wenn man möchte, kann man in SQL Azure sehr gut skalieren. Man hat eben den Vorteil, dass die Datenbanken schnell und auch unproblematisch per Code angelegt werden können und auch wieder entfernt werden können. Allerdings muss man sich darum kümmern, wie Dinge wie die Dimensionstabellen müssen repliziert werden, der Partitionierungsschlüssel muss klug gewählt werden und so weiter und so fort. Die Applikation muss so geschrieben sein, dass sie weiß, wo sie die Daten herbekommt. Das ist alles ein nicht unbeträchtlicher Mehraufwand, der aber jedoch ins Applikationsdesign einfließt. Ja, hier habe ich noch das die Schlagphrase, die Zukunft liegt in den Wolken, erwähnt. Auch wenn SQL Azure momentan noch nicht diesen Reifegrad erreicht hat, den man sich erwartet von einer Datenbank as a Service, wie es ja gepriesen wird, Microsoft legt sehr viel Ressourcen momentan in diesem Bereich und beabsichtigt, zumindest meinem Wissensstand nach, auch nicht, das in der Zukunft irgendwie wieder zurückzuschrauben. Es schadet also nicht, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, vor allem solange es noch günstige Angebote für Entwickler gibt, sich das Ganze einmal zu sehr moderaten Preisen anzuschauen. Gut, gibt es Fragen? Ja, dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ich habe Sie nicht so sehr gelangweilt. Und das DevCamp hat hoffentlich Ihre Erwartungen erfüllt.